HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Es war heute der 13. Verhandlungstag im Gießener Prozess um die Ermordung der 14-jährigen Aileen aus der Nähe von Freiburg. Der Tag, an dem die Beweisaufnahme zu Ende gegangen ist. Und der Tag, an dem der psychiatrische Sachverständige das Wort hatte. Sein Gutachten soll dem Gericht helfen, die Frage zu beantworten, ob Jan P., der mutmaßliche Mörder, psychisch schwer krank ist, ob er in die Sicherungsverwahrung muss und was er überhaupt für ein Mensch ist. HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka war für uns in Gießen und mein Kollege Uwe Beutler hat sie im Gespräch zuerst gefragt, was hat der Sachverständige gesagt, was ist er für ein Mensch?
Jan P. ist eine dissoziale Persönlichkeit mit psychopathischen Zügen. Was heißt das? Der Sachverständige hat gesagt, dieser Mensch empfinde keine Empathie. Und Empathie ist nicht nur, ich sehe, wie es jemand anderem geht, sondern es ist das verstehende Einfühlen. Also ich fühle mit jemandem mit, ich schwinge mit, all das habe er nicht. Das führt dazu, dass er auch kein Gefühl für das Leid anderer Menschen habe, dass er keine Schuld einsehen kann und auch keine Reue empfinden kann. Er hat ihn beschrieben als einen Menschen, der Macht und Dominanz ausübe, jemand, der eigentlich nicht erreichbar sei und noch viel mehr. Und all das, und das ist das Schreckliche, das habe er eben verinnerlicht, das sei in seiner Persönlichkeit verankert.
Das klingt ziemlich schlimm, aber fällt das nicht unter eine psychische Erkrankung? Wie ist das?
Nein, es fällt nicht unter eine psychische Erkrankung. Das hat der Sachverständige in seinem wirklich sehr beeindruckenden und frei vorgetragenen Gutachten heute sehr, sehr deutlich gesagt. Das ist eine schwere Persönlichkeitsstörung, aber keine psychiatrische oder psychische schwere Erkrankung. Das ist deshalb wichtig, weil das eine Rolle bei der Frage der Sicherungsverwahrung spielt. Das ist zum Beispiel eine Voraussetzung dafür, dass man jemanden unterbringt oder dass jemand nicht schuldfähig ist. All das hat er verneint. Er hat gesagt, doch, Jan P. ist schuldfähig. Er ist dafür verantwortlich für das, was er getan hat.
Was heißt denn dieses Gutachten jetzt vor allem für den Angeklagten?
Dieser Mensch ist sehr gefährlich, das hat der Sachverständige gesagt. In dieser Persönlichkeitsstörung stecke eben auch drin, dass er weiter vermutlich Sexualstraftaten verüben werde. Er hat sich nicht festgelegt, ob man so jemanden in die Sicherungsverwahrung am Ende schicken muss. Das ist Aufgabe des Gerichts. Er hat aber gesagt, er habe eine stabile Disposition zur Begehung von Sexualstraftaten. Keine Einsicht. Er habe ihn gefragt, was er denn erwarte jetzt. Und Jan P. habe zu diesem Gutachter gesagt, im Gefängnis, da erhoffe er sich Ruhe, Medienkonsum ohne Ende und er werde auf keinen Fall eine Therapie machen. Und ja schon die 10 Jahre Therapie oder Unterbringung in einer solchen Einrichtung, die haben ja, wie wir jetzt wissen, überhaupt nichts gebracht.
Es war heute der 13. Verhandlungstag im Gießener Prozess. Wie geht's jetzt weiter?
Am Montag wird plädiert und zwar wollen alle plädieren. Das heißt Staatsanwaltschaft, Nebenklage, das sind die Anwälte, das sind die Vertreter der Familie von Aileen. Die Mutter war heute auch im Prozess, hat sich dieses Gutachten angehört und danach kommt die Verteidigung. Am Mittwoch oder am Donnerstag wird dann das Urteil erwartet. Das hängt ein bisschen davon ab, wie der Montag verläuft.
Informationen waren das von unserer HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka im Gespräch mit Uwe Beutler zum 13. Verhandlungstag im Aileen-Mordprozess. Alarmstufe Rot stoppt das Kliniksterben, so lautete das Motto, denn bundesweit sind am Mittwoch tausende Klinikmitarbeiter auf die Straße gegangen, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Mit dem Protest wollen sie auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser hinweisen. Auch in Frankfurt haben die Beschäftigten protestiert, auf dem Römerberg gab es eine Kundgebung. HR-Inforeporterin Gabi Beck war für uns vor Ort.
Sie sind aus ganz Hessen gekommen und machen Lärm mit Trillerpfeifen und Ratschen. Fast 40 Kliniken sind hier vertreten. Selbst aus Korbach, ganz in Nordhessen, sind sie gekommen. Aus Fulda, aus Biedenkopf, aus Wiesbaden, Darmstadt. Über 2000 Mitarbeiter, meist sogar in ihrer freien Zeit, um den Klinikalltag zurück im Krankenhaus nicht durch ihre Abwesenheit zu belasten.
Und ich sehe sie alle. Ich sehe sie in Weiß. Ich sehe die Ärzte. Ich sehe die Pflegekräfte. Ich sehe die Mitarbeiter aus der Verwaltung, die Ärzte. Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten, die Logotherapeuten, aus der Küche, aus dem Service, aus der Technik. Wir alle, wir sind Krankenhäuser und das müssen wir heute mal laut hinaus posaunen.
Professor Steffen Gramminger ist der Chef der Hessischen Krankenhausgesellschaft. Er hat heute die Streikenden hier begrüßt. Warum so viele den oft weiten Weg hierher gemacht haben, das sind ihre Anliegen.
Dass kein Klinikum wirtschaftlich daherkommen kann mit den aktuellen Sätzen, die gezahlt werden. Das stört mich.
Jeder hat Angst um seinen Job. Jeder hat Angst, dass die Kliniken zumachen müssen. Und die Versorgung wird im Endeffekt immer schlechter, weil die Frage ist, wo ist die nächste Klinik, die man überhaupt anfahren kann?
Es geht hauptsächlich um die Finanzen. Den Krankenhäusern geht die Puste aus. Sie wissen nicht mehr, wie sie die aktuellen Kosten stemmen sollen. Professor Gramminger.
Am meisten brennt uns unter den Nägeln, dass den Krankenhäusern wirklich die Luft ausgeht. Es wird halt weder die Tarife gegenfinanziert und der zweite wichtige Punkt sind die Inflationskosten, die vehement gestiegen sind. Die Preise müssen wir zahlen, aber wir kriegen das auch nicht entsprechend wieder durch Erlöse gegenfinanziert.
Stichwort Gegenfinanzierung. Diese Forderung wurde hier heute mehrfach laut. In anderen Worten, eine klare Forderung an die Politik zu unterstützen. Eine Lösung wäre zum Beispiel, bessere Preise für die Krankenhausleistungen zu erhalten. Aber die können die Krankenhäuser nicht einfach so erhöhen. Die sind nämlich mit dem Land und mit den Krankenkassen fest ausgehandelt.
Wir haben ja einen sogenannten Landesbasisfallwert, der einmal im Jahr verhandelt wird. Und den brauchen wir jetzt ad hoc, brauchen hier eine 4%ige Erhöhung, dass hier ein Inflationsausgleich umgesetzt wird. Und das brauchen wir jetzt.
Protesttag der Krankenhausmitarbeiter, auch bei uns in Hessen. Reporterin Gabi Beck berichtete. Der Anschlag von Hanau im Februar 2020 hat Hessen erschüttert und viele Fragen aufgeworfen. Seit dem Sommer 2021 beschäftigt sich deshalb ein Untersuchungsausschuss im Wiesbadener Landtag damit. Er soll klären, ob es vor, während und nach der Tat Fehler der Landesregierung und der Sicherheitsbehörden gab. Jetzt wurde das Thema groß im Landtag diskutiert. Anlass waren Anträge von SPD und Linkspartei. Unser Landtagskorrespondent Timo Kurt.
Es sind heftige Vorwürfe, die sich CDU und Grüne heute im Landtag anhören müssen. Wollen die Regierungsparteien bewusst erst nach der Wahl über Pannen der Sicherheitsbehörden in der Terrornacht von Hanau diskutieren? Genau das wird ihnen heute aus den Reihen der SPD vorgeworfen.
Das widerspricht ihrem erklärten Wunsch, vor der Wahl zu wissen, welche Fraktion welche Konsequenzen aus dem Attentat von Hanau schließt oder nicht. Und das widerspricht auch der Ehrlichkeit dem Wähler gegenüber. Damit täuschen sie auch die Öffentlichkeit vor der Landtagswahl.
Hintergrund der Attacke: Mit ihrer Mehrheit im Landtag haben CDU und Grüne entschieden, dass es einen Abschlussbericht zum Hanau-Untersuchungsausschuss erst im Dezember und damit deutlich nach der Wahl geben wird. Und das, obwohl laut Hofmann bereits jetzt einige Fehler bekannt seien. Zum Beispiel, dass der Polizeinotruf in Hanau wegen veralteter Technik zeitweise überlastet war.
Das heißt, eingehende Notrufe sind überhaupt da nicht mehr angenommen oder bearbeitet worden. Und diese Versäumnisse waren in der Polizeiorganisation und auch diesem Innenminister bekannt und ist nichts unternommen worden. Und das ist ein großes Versäumnis dieser Landesregierung, meine Damen und Herren.
Auch die Fraktionschefin der Linkspartei, Elisabeth Kuhler, sieht Versäumnisse. Sie nennt es schäbig, dass Erkenntnisse wie diese erst Monate nach der Wahl in einem Abschlussbericht veröffentlicht werden sollen.
Denn der Untersuchungsausschuss hat doch die Aufgabe gehabt, ein Behördenversagen öffentlich aufzuklären. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, umfassend zu erfahren, wo und wie die Polizei und andere hessische Behörden versagt haben.
Die CDU weist den Vorwurf der Verschleppung scharf zurück. Es sei richtig, über die politischen Folgen eines Attentats erst nach der Wahl umfassend und mit Ruhe zu diskutieren. Die heutige Debatte mitten im aufgeheizten Wahlkampf nennt Jörg Michael Müller von den Christdemokraten den Opfer gegenüber respektlos.
Eignet sich ein Moment, bei dem 10 Menschen, davon 9 mitten im Leben stehende junge Menschen, von einem Täter umgebracht werden, kaltblütig für ein Wahlkampfspektakel? Ich glaube nicht.
Die Grünen machen während der Debatte einen Spagat. Auch sie sind der Meinung, dass die Diskussion eigentlich nicht in Wahlkampfzeiten passt. Andererseits wissen auch sie, dass es Versäumnisse gegeben hat, die sie wegen der Koalition mit der CDU aber nicht an die große Glocke hängen wollen. Eine kleine Attacke wagt die Grünen-Politikerin Vanessa Gronemann am Rednerpult dann aber doch.
Ich bedauere wirklich, und das habe ich an anderer Stelle auch schon deutlich gemacht, dass es bisher keine Entschuldigung von offizieller Seite gegenüber der Opferfamilien für die Versäumnisse gegeben hat.
Das war ein Bericht von Timo Kurt aus Wiesbaden. In Hessen wird gewählt, und zwar am 8. Oktober, und wir haben alle 6 Spitzenkandidaten nach Gießen in unsere HR-Wählbar eingeladen. Jetzt geht es weiter mit der AfD und ihrem Spitzenkandidaten Robert Lambrou. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke fasst zusammen, wie er sich geschlagen hat.
Seit 5 Jahren sitzt die AfD im Hessischen Landtag. Seit 4 Jahren ist Robert Lambrou der Fraktionsvorsitzende seiner Partei. Dabei sieht er sich selbst auch als Mädchen für alles und muss einiges an Stress und Druck aushalten, sagt er. Zum Politikgeschäft gehört neben Druck und Stress aber auch noch eine ganz andere Begleiterscheinung, sagt Lambrou.
Politik macht dick, das ist zumindest meine Erfahrung. Sie sitzen oft nur und haben dann solche Häppchen oder Süßigkeiten. Ich habe also, seitdem ich in der Politik bin, ziemlich zugenommen. Und ich habe im Dezember gesagt, so, jetzt leg mal den Schalter um, fang an abzunehmen.
Seitdem sind 10 Kilo runter. 28 weitere sollen noch folgen. Beim Thekengespräch erzählt Robert Lambrou dann auch noch von seinem griechischen Vater und seiner deutschen Mutter und dass das für ihn kein Widerspruch zur migrationskritischen Politik der AfD sei.
In der Alternative für Deutschland hat es überhaupt keine Rolle gespielt, dass ich griechische Wurzeln habe. Wir haben auch viele Mitglieder, die aus dem Ausland kommen. Und das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass man sich definiert als Deutscher bzw. die deutsche Leitkultur annimmt und integriert hat.
Beim Parteiprogrammpool muss der AfD-Spitzenkandidat dann seine Treffsicherheit beim Billard unter Beweis stellen. Und hat sichtlich Spaß dabei.
Die Roten sind jetzt fällig. Das sage ich als Blauer auch ganz gerne.
Er muss aber auch zeigen, wie gut er die Wahlprogramme der 6 im Hessischen Landtag vertretenen Parteien kennt. In jeder Kugel steckt eine Forderung aus einem Wahlprogramm, so wie diese hier.
Kommunen brauchen die Freiheit, selbst über innerörtliche Tempolimits entscheiden zu können und Geschwindigkeitsmessungen zu verstärken, um mehr Tempo 30 umzusetzen.
Lambrou muss nicht lange überlegen und legt sich schnell fest.
Das hört sich sehr stark an nach SPD oder die Grünen. Wenn ich mich festlegen muss, dann glaube ich, dass es die SPD ist.
Damit liegt er knapp daneben. Richtig wären tatsächlich die Grünen gewesen. Immerhin, ein Wahlprogramm von 3 erkennt Lambrou bei diesem Spiel richtig. Am Ende darf auch er sich noch seinen persönlichen Koalitionscocktail zusammenstellen. Los geht es mit alkoholfreiem Blue Curaçao.
Blau ist meine Lieblingsfarbe, insofern passt es doppelt. Wir packen jetzt Schwarz dazu. Ich würde hier gerne noch eine weitere Farbe mit reinnehmen, und zwar Gelb, die FDP. Dann haben wir nämlich alle 3 bürgerlichen Parteien zusammen, in der Hoffnung, dass die FDP und die CDU auch wieder konservativer werden.
Nennen würde Robert Lambrou diesen Cocktail die Bahamas-Koalition. Auch wenn keine der anderen Parteien im Hessischen Landtag eine Koalition mit der AfD eingehen würde.
Unsere HR-Wählbar, den Langfilm mit allen 6 hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, gibt es ab kommenden Sonntag in der ARD-Mediathek und natürlich auch bei uns im HR-Fernsehen. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.